Ich lese zunächst nochmal den Bibeltext für die heutige Predigt aus der Lutherbibel. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Der Sänger Falco singt in seinem Lied Out of the Dark die Zeile: Muss ich erst sterben, um zu leben? Vielmehr als singen stellt er ja in diesem Lied die Frage: Muss ich erst sterben, um zu leben? Es ist ein sehr düsterer Song. Ja, man spürt, dass hinter diesem Lied mehr steckt als einfach nur der Gedanke, ich will jetzt irgendeinen großen Hit schreiben. Das Lied ist vollgestopft mit Symbolik über Tod und Leben, über Leid und Schmerz und über Erlösung. Der Songschreiber hat sich offenbar bewusst mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und ganz ehrlich, gerne würde ich ihn heute auch mal fragen, was ihn dazu bewegt hat, dieses Lied zu schreiben, diese Zeilen zu verfassen. Leider verstarb er 3 Wochen vor der Veröffentlichung dieses Lieds bei einem Autounfall. Im Blut hatte er 1,5 Promille Alkohol, Kokain und Cannabis. Freunde und Bekannte berichten später, dass er eine schwierige Zeit durchmachte. Johann, so sein richtiger Name, berichten Vertraute, befand sich an einem dunklen Ort. Düsterer Einstieg für eine Predigt. Düsterer Einstieg für einen Sonntagmorgen. Macht euch aber keine Sorgen, es wird heller. Zunächst aber mal ein harter Schnitt, denn in 3 Wochen feiern wir Ostern. Der Gedanke daran ist ja schon ein wenig heller. Von Karfreitag bis Ostermontag erinnern wir uns daran, was Christus für uns getan hat. In meiner Familie, so wie wir Ostern feiern, ist es eine ruhige und eher besinnliche Zeit. Es müssen keine großen Vorkehrungen getroffen werden, keine Geschenke, die Wochen vorher schon besorgt werden müssen, wie an Weihnachten. Morgens geht's in den Gottesdienst, wir essen zusammen mit der Familie und ja, die Kinder suchen Eier im Garten, bekommen Süßigkeiten, bis sie gefühlt kurz vorm Explodieren sind. Das bedarf keiner allzu großen Vorbereitung, würde ich aus meiner Perspektive jetzt mal sagen. Wie meine Mutter, die das Essen macht, das sieht, weiß ich nicht. Nicht zu vergleichen mit Weihnachten. Ja, wenn es gutes Wetter ist, natürlich sind wir draußen, das entzerrt das Ganze noch mal weniger Stress. So erlebe ich Weihnachten seit nunmehr 34 Jahren aus der Perspektive eines Kindes, Jugendlichen, jetzt als Erwachsener. In unserer Geschichte sind wir ja kurz vor der Kreuzigung, kurz davor, dass Jesus ausgeliefert wird. Und ja, wie war diese Zeit für Jesus? So kurz vor seiner Auslieferung, kurz vor seinem Tod. Der Predigttext heute spielt ja am Ende seines Wirkens. Kurz vor Ostern. Er ist mittlerweile Anfang 30, befindet sich wieder in Jerusalem und ja, der Text spielt im Anschluss an seinen königlichen Empfang, als er auf einem Eselsfohlen in die Stadt hineingeritten ist. Als sich eine weitere Offenbarung erfüllte und ja, er in die Stadt kam, mit Palmzweigen empfangen wurde und die Leute riefen ihm zu: Gepriesen sei Gott, gelobt sei der, der in Gottes Auftrag kommt, der König von Israel. So steht es im Johannesevangelium 12, Vers 13. Aber zunächst möchte ich einen thematischen Bogen spannen, einen ganz, ganz großen Bogen, und ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Um an diesen Punkt zu gelangen, wo Jesus jetzt ist, musste Gott sehr, sehr viel vorbereiten. Für uns bis heute Unbegreifliches, Unmögliches hat er vollbracht. Die Sonne und den Mond hat er gemacht, uns Menschen hat er einen Platz hier auf der Erde geschaffen. Letzte Woche haben wir es in der Predigt vom Carsten gehört. Ein Paradies hat er gemacht, um mit den Menschen zusammen darin zu leben, in seiner Gegenwart zu leben. Dafür sind wir geschaffen. Der Mensch, Adam und Eva, waren es, die sich von Gott abwandten. Und genau hier beginnt Gottes Heilsplan mit uns Menschen. Er belässt es ja nicht bei diesem Rauswurf aus dem Paradies. Nein, sein Plan ist hier nicht zu Ende oder fehlgeschlagen. Denn groß ist unser Gott, mächtig und weise, barmherzig und gnädig ist er. Halleluja. Er macht keine halben Sachen. Er sieht seine Menschen und erkennt sie. Ja, er gibt sie nicht auf. Er gibt sie nicht auf, weil er sie liebt. Und so wie er liebt, das ist unbeschreiblich. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist keine RTL-Bachelor-Pseudo-Liebe, auch keine Love Island-Fake-Liebe. Echte, pure Liebe. Unbeschreiblich. Erinnert euch an eure erste Liebe. Das erste Mal richtig verliebt sein, ohne Angst davor, verletzt zu werden. Einfach nur verliebt sein. Echte, reine, pure Liebe. Wunderbares Gefühl. Wenn man dieses Gefühl mal 1 Million multipliziert, dann reicht das immer noch nicht für Gottes Liebe. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Gott zieht uns zu sich, so sehr liebt er uns. Gottes Plan ist nicht, den Menschen zu verstoßen. Er will ihn wieder zu sich holen. Und er weiß, was dafür alles nötig ist. Er weiß, durch welche dunkle Zeiten der Mensch hindurch muss. Im Alten Testament zeigt er sich uns. Er stellt sich vor, ich bin, der ich bin. Ein Volk erwählt er dafür aus. Er wählt immer mal wieder Menschen aus, die er für richtig hält, bewirkt Wunder und begleitet diese Menschen auf ihrem Weg. Er hat immer noch seinen Plan mit uns, bis heute, jetzt hier, in dieser Sekunde sind wir Teil von Gottes Plan. Er gibt uns Menschen immer wieder von Anfang an Hoffnung. Abraham, Isaak und Jakob gibt er unzählige Nachfahren in Aussicht und er hält sein Wort. Den Israeliten verspricht er Kanaan und hält sein Wort. David, Salomo, große Könige, ihnen verspricht er Großes. Und auch da hält er sein Wort. In all diesen Erzählungen zeigt sich Gott, damals und bis heute. Und über all diesen Ereignissen im Alten Testament steht die große Verheißung, dass in der Zukunft etwas geschehen wird. Dass Gott eine Möglichkeit eröffnet, wieder bei ihm zu sein, in seiner Gegenwart, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch, und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder. So wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen, und was sie nie gehört haben, nun erfahren. Jesaja weist hier schon auf diese Verheißung hin, auf Christus hin. Da wird einer kommen, um alle zu retten. Und kurz vor diesem Punkt befindet sich Jesus in unserer Erzählung. Jesus weiß ja schon, was alles geschehen musste bis zu dieser Zeit. Was für ein Druck lastet da schon auf ihm. Mose und Elia berichteten Jesus ja bereits bei der Verklärung von seinem bevorstehenden Tod, was passieren muss, von dem, was vor ihm lag. Mose und Elia, ich sag mal, das sind die Popstars des Alten Testaments. Was für ein Druck. Sein Wirken geht zu Ende. Um ihn herum fängt es allmählich an, immer dunkler zu werden. Jetzt habe ich große Angst, lesen wir bei Johannes in 12, Vers 27. Er kann es spüren. Die Zeit ist gekommen. Er hat Angst. Wir kennen das doch, wenn etwas Unangenehmes vor uns liegt. Eine wichtige Prüfung, ein wichtiges Meeting mit dem Chef auf der Arbeit, ein Einstellungsgespräch. Von meiner ersten Predigt, da war ich im 5. Semester, hatte schon ein bisschen was hinter mir, dachte ich, was tust du dir hier eigentlich an? Jesus spürt, sein Wirken geht zu Ende. Er weiß, was auf ihn zukommen wird, welche Last er nun zu tragen hat, nach all dieser Zeit, welche Demütigungen und Schmerzen er erleiden muss. Die Erfüllung seines Auftrags, warum er überhaupt hier auf die Erde gekommen ist, stand kurz bevor. Er wusste aber auch, es ist mehr als nur nötig. Es ist nicht vermeidbar. Es muss sein. Auf der Feier zum Passafest sind zwei Griechen. Darüber handelt unsere Geschichte. Zwei Griechen, wenn im Neuen Testament oder bei Johannes von Griechen die Rede ist, meint das meist Heiden, die mit der guten Nachricht sympathisieren, ihr gegenüber aufgeschlossen sind. Die Griechen. Die Griechen, bekannt für ihre Wissenschaften, ihre Philosophie, Kosmologie, mit ihren Deutungen von der Natur, den Sternen, von Leben und Tod. Sie haben von diesem Christus gehört. Kommen Sie von weit her oder sind Sie irgendwo von der Nähe, sind Sie nur auf der Durchreise? Wir wissen es nicht. Sie gehen zu Philippus und bitten ihn: Herr, wir wollen Jesus sehen. Mehr noch als sehen. Gesehen haben Sie ihn bestimmt schon. Sie wollen ihn kennenlernen. Ich stelle mir die Geschichten der Bibel oftmals gedanklich vor. Philippus mustert die beiden von oben bis unten und denkt sich: Die zwei habe ich hier noch nie gesehen. Vielleicht ist er unsicher, ob oder wann er die beiden Jesus vorstellen soll. Er geht auf jeden Fall zu Andreas und berichtet ihm von der Bitte der beiden. Dann haben die beiden bestimmt noch kurz beraten. Vielleicht war Jesus gerade von Menschen umgeben und hat eine Rede gehalten. Ich denke, in der Zeit war es auch schwer, an Jesus so heranzukommen. Und es wären die beiden Griechen ja auch direkt zu Jesus gegangen. Sie waren aber auch Fremde und sprachen Griechisch, kein Hebräisch oder Aramäisch. Deshalb sind sie auf Hilfe angewiesen und wenden sich nicht zufällig an Philippus und Andreas. Beide, Philippus und Andreas, tragen griechische Namen, stammen beide aus Bethsaida. Das war stark hellenistisch geprägt, also waren da schon Anknüpfungspunkte. Kulturelle Überschneidungen und die gleiche Sprache sind ja bis heute sehr hilfreiche Mittel in der Mission. Sie entschließen sich: Komm, wir bringen euch zu Jesus. Wieso auch nicht? Die zwei Jünger haben ja jetzt schon so viel mit Jesus erlebt. Sie wissen, dass jeder zu ihm kommen darf und dass er sich über jeden freut. Außerdem stehen die zwei Griechen doch auch dafür, dass die Botschaft von Christus sich anscheinend ausgebreitet hat. Immer weiter, über die Grenzen von Galiläa hinaus. Das muss die Jünger gefreut haben. Die Botschaft zieht jetzt schon immer größere Kreise. Ich weiß aber nicht, womit Andreas und Philippus dann gerechnet haben. Weil sie Jesus kennen, wahrscheinlich mit allem. Und als Leser denke ich auch, was passiert jetzt? Was sagen Andreas und Philippus zu Jesus? Was sagen die zwei Griechen zu Jesus? Was sagt dann Jesus zu ihnen? Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Was denn jetzt? Haben wir eine Zeile übersprungen? Habe ich irgendwas vergessen? Nichts mehr von den zwei Griechen. Andreas und Philippus erzählen Jesus von den beiden und dann fertig. Jesus geht überhaupt nicht auf sie ein. Es wirkt viel eher, als seien die zwei für Jesus ein Zeichen, ein weiterer Baustein, der in Erfüllung gegangen ist. In den Mittelpunkt rückt die Aussage: Die Stunde ist gekommen. Die Stunde ist gekommen. Jesus sagt jetzt: Jetzt ist der Moment. Jetzt ist es soweit. Die Stunde, von der er dreimal zuvor sagt, die Stunde ist noch nicht gekommen. Diese Stunde ist jetzt da. Er erkennt sie in dem Kommen der zwei Fremden, der zwei Griechen. War es ja bisher für Nichtjuden, für Kinder, für Zöllner, für Frauen oder Prostituierte schwer gewesen, zu Jesus zu kommen? Und seine Jünger waren dabei ja meist die größten Securities oder Skeptiker. Wir erinnern uns an die Kinder, die er in Lukas 18, Vers 15 wegschickt. Ist es jetzt anders? Jesus war es ja dann meistens immer, der sagte: Kommt, lasst die Kinder zu mir kommen, oder kommt, wir gehen mal zu diesem Zöllner oder wir gehen mal ins Haus dieser Frau. Jetzt aber waren es die Jünger, die zwei Fremde zu ihm brachten. Zwei Griechen, die nur von Jesus gehört hatten und mehr von ihm wissen wollen. Sie wollen ihn nicht sehen, sie wollen ihn kennenlernen, ihn verstehen. Und dafür brauchen sie Hilfe. Wie macht er diese Wunder, von denen wir gehört haben? Wer hat ihn geschickt? Welche Bedeutung hat überhaupt der ganze Hype um ihn? Sie kannten ja die Verheißungen und die Prophezeiungen aus dem Alten Testament nicht. Sie kommen aus einer anderen Kultur. Sie erwarten keinen Messias wie die Juden. Sie tappen mit ihrem Wissen im Dunkeln. Aber von einem Dialog zwischen Jesus und ihnen erfahren wir zumindest nichts. Jesus und er fasst und deutet diese Situation. Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Die Zeit ist jetzt, dass der Menschensohn der ganzen Welt offenbart wird. Bei Johannes in seinem Evangelium bedeutet verherrlicht wird gleich Offenbarung Gottes inmitten der Welt. Seine Botschaft, sein Heil gilt für alle Menschen, nicht nur für die Juden. Er ist ja nicht der Judensohn, sondern der Menschensohn. Er ist das Licht der Welt, das Licht für alle Menschen. Um den Jüngern dann verständlich zu machen, was jetzt in diesem Moment gerade passiert, was es damit auf sich hat, benutzt Jesus mal wieder ein Gleichnis. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Das kleine Weizenkorn muss sterben, damit es etwas hervorbringt. In der Natur, aber auch im Leben gibt es Vorgänge, wo zunächst etwas sterben muss, damit Neues aufbrechen kann. Zum Beispiel bei der Raupe, die zum Schmetterling wird. Oder in diesem Gleichnis das Weizenkorn, welches aus der Erde heraus in der Erde stirbt und dann zu einer Ähre wird. Der Tod des Weizenkorns ist also keine große Katastrophe, ist kein Grund zur Trauer. Er ist notwendig. So wie Jesu Tod ja auch keine große Katastrophe ist. Er ist notwendig, er muss sein. Später in Vers 32 deutet er dann Jesus selbst seinen Tod. Wenn ich aber erhöht sein werde, werde ich dafür sorgen, dass alle bei mir sind. Alle haben Anteil an seinem Tod und seiner Auferstehung. Alle, die nicht an ihrem Leben festhalten. Denn in Vers 25 lesen wir ja dann, wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Unser altes Leben in der Dunkelheit ist vergänglich. Rastlos laufen wir manchmal umher. Hier und dort versuchen wir Glück zu finden und denken auch manchmal, wir haben es gefunden, aber es ist ja nie von Dauer. Die Zeit rennt uns davon. Das einzelne Samenkorn liegt irgendwo auf dem Bauernhof, im Silo oder auf dem Hof einfach rum. Keiner beachtet es, keiner sieht es. Es bringt nichts hervor und hat keinen Wert. Wer sich für Christus entscheidet, dessen einsames und altes Leben stirbt. Ja, am Kreuz stirbt das alte Leben mit Christus. Neues Leben wird geboren. Nun ist man nicht mehr allein. Man ist Teil vom Leib Christi. Das Leben ist nun Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit allen anderen, die an ihn glauben. Als eine von Millionen Ähren steht man zusammen auf dem Feld. Lebte man vorher in der Dunkelheit, hat man irgendwann ein kleines Licht gesehen. Wir kennen diese Thematik. Vielleicht waren es die Eltern, dieses kleine Licht, die einem von Jesus erzählt haben. Vielleicht auch Freunde. Oder einem wurde in der Stadt eine Bibel überreicht. Man hat im Internet von Jesus gehört. Ganz egal, der Glaube wirkt wann und wie er will. Man ist dann diesem Licht nachgegangen, wie die zwei Griechen, die auch irgendwo von Jesus gehört haben. Sie wollten auch zu Jesus. Man will mehr erfahren. Was hat es mit der Botschaft auf sich? Und umso näher man dem Licht kommt, desto heller und größer wird es. Es verdrängt die Dunkelheit. Um einen herum wird es immer heller, immer mehr, bis man schließlich selbst zu einem Licht wird. Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Ich möchte jetzt hier keine große Missionstheologie aufmachen. Manche nehmen den Text, den wir heute haben, dafür. Ich sage, es reicht einzig und allein, dieses Licht zu sein. Out of the dark, raus aus der Dunkelheit zu treten. Mit dem Glauben an Christus wird man so ein Licht. Wer Gott nahe ist, kann für andere auch so ein Licht sein. Der tut ohne großes Hinzutun bereits sehr viel. Der fällt auf wie ein Licht in der Dunkelheit. Und in dessen Leben zeigt sich Gott. Wir glauben an einen Gott, der uns verändert. Der Glaube verändert uns. Als Christen sind wir somit Fremde in dieser dunklen Welt. Die Welt ist die Dunkelheit und wir sind das Licht darin. Licht und Dunkelheit sind sich völlig fremd. Aber als Fremde brauchen wir in dieser Welt ja keine Angst zu haben, denn Christus hat diese Welt ja bereits besiegt. Wie Justus möchte ich auch Micha 7, Vers 8 vorlesen. Wenn ich auch im Finstern sitze, ist doch der Herr mein Licht. Durch ihre Beziehung zu Jesus waren die Jünger Andreas und Philippus ein Licht für die zwei Griechen. Und durch deine Beziehung zu Jesus bist du auch heute so ein Licht. Ein Licht in der Welt. Und durch Christus bist du jetzt schon raus aus der Dunkelheit. Denn die Frage, die Falco in seinem Lied stellt, muss ich denn sterben, um zu leben? Die kann ich mit Nein beantworten. Wir sind ja am Leben und wir müssen sterben. Damit wir aber ewig leben, dafür musste nur einer sterben. Jesus musste sterben, damit wir alle leben können, ewig leben können. Er ist das Licht der Welt und durch den Glauben an ihn werden wir auch zu einem Licht in dieser Welt. Amen.